Ja, guten Abend. Gestern haben wir gesagt, wir würden hier sehr persönlich reden, aus zwei Gründen. Zunächst einmal, weil ich ein einfältiger Amerikaner bin, der misslungene Versuch, aus seinem Army einen Salzburger zu machen. Ich komme immer durcheinander, besonders wenn ich Leute sehe, die ich kenne, und will ihr oder du sagen und sehe andere und ich will sie sagen. So, wir kamen gestern überein, wir sagen du, auch deswegen, weil dieses Thema so persönlich ist. Sie ist nicht nur theologisch, sondern auch, ich wollte fast sagen biologisch, aber ich will sagen autobiografisch. Ich werde sehr viel behaupten von der Heiligen Schrift, ich werde aber auch reden aus Erfahrung, wie das sich bestätigt hat in unserem Leben. So, Simon, ich first, wenn ich sag du. Ich habe gestern meine Frau vorgestellt. Heute Abend will ich meine Familie vorstellen. Wir wohnen in Hendorf am Wallersee. Das ist ein Familienporträt. Chicken Village on Catfish Lake, wir pflegen zu sagen. Und das ist meine Familie. Ich habe ein anderes Bild mitgebracht. Allerdings etwa 1,5 Jahre alt. Aber immerhin, es gibt eine Ahnung, wie reich ich bin an Kinder. Wenn ich reden soll über das Thema Kindererziehung nach der Bibel heute Abend, überlege ich, wie gehe ich dieses Thema an. Vor einiger Zeit habe ich alte Akten im Büro ausgemistet, alte Vortragsnotizen und so weiter. Und ich fand einen Vortrag in englischer Sprache, die mir wirklich gefallen hat. Der Titel, Das Ziel des christlichen Heims. Ich entdeckte dann, als ich die Notizen las, dass ich mit 24 Jahren einen viel besseren Vortrag hätte halten können, als jetzt mit 44. Wie soll ich meinen Vortrag betiteln? Vor 20 Jahren, 1975, als unsere Jennifer auf die Welt gekommen war, wusste ich ein paar gescheite Titel. Zum Beispiel, Kindererziehung leicht gemacht. Oder, die biblische Strategie für wirksame Kindererziehung. Hätten wir musikalische Begleitung für den Abend, dann wäre die Titelmelodie der Veranstaltung Imagine von John Lennon. 2 Jahre später, 1977, als Jennifer 2 war, Joshua, ein Raubtier, der nächtlich in die Nacht kam, hätte ich meinen Vortrag betitelt Die biblische Strategie revidiert. Oft summte ich vor mich hin, it's been a hard day's night. 84. Nein, ich bin wirklich durcheinander heute Abend. 79. Jenny war 2, Josh war 2, und wir waren etwas verunsichert. Vorläufige Vorschläge für die Kindererziehung. Und damals hätte ich gesungen, Yesterday, love was such an easy game to play. Suddenly, I believed in yesterday. 84 fand Jennifer und Joshua an der Volksschule in St. Johann in Pongau, während Hans-Peter und Stefan in der Kinderstube herumpolterten. Vortragsthema, ein Schritt voran, 2 zurück. Das Beatles-Lied kommt mir in dem Sinn, Helter Skelter, was übersetzt heißt, Holter die Polter. 1990, mit 2 vollwertigen Teenager im Gymnasium und einem ortsbekannten Bubenpaar, die 2, waren sie bekannt damals, in Volksschule Hindorf, mit 2 lebhaften Dirndl in der Kinderstunde in einer unabschätzbaren Susi in der Krippe, war die Zukunft vielversprechend. Mein Vortragsthema hätte ich von Mao Zedong genommen, der lange Marsch. Die Musik, Help. Aber es ist 1995. Jennifer machte Matur mit Auszeichnung. Josh was auf dem besten Weg dahin nächste Woche, übernächste Woche. Hans-Peter und Steve, ja, Hauptbeschäftigung ist cool sein. Wir redeten letztes Jahr über die Schule. Was wäre wichtiger, Tennis oder die Noten? Der Hans-Peter sagte, was ist wichtiger? Du möchtest Schule hören. Anna ist fotogen und weiß es. Sie wird eine gute Strafverteidigerin werden, denn sie weiß immer von lindernden Umständen. Und zerquetscht zwischen selbstbewussten Anna und Dynamit Susanne ist die unsichere Sarah. Zurückhaltend seufzt sie. Unser kuschelige Teddybär Daniel entpuppt sich langsam aus Terminator 3. Wir haben einen Tiger am Schwanz in dem Kerl. Und heute Abend soll ich reden von Kindererziehung. Das ist wirklich ein Witz. Aber ich werde es versuchen. Die Kernmelodie: We all live in a yellow submarine. Mein Vortragsthema, wie gesagt, Operation Kindererziehung, Meldungen von der Front. Und wie der Titel aussagt, befinden wir uns in einer Kampfhandlung. Und der Ausgang bei manchen ist noch nicht sicher. Wir sind an der Front. Wir sind allerdings Veteranen. Wir sind 20 Jahre lang in dieser Kampfhandlung. Vielleicht könntest du etwas von uns lernen. Aber pass auf, wir sind wirklich nicht ausgelernt. Und das wollen wir deutlich sagen. Ich rede für meine Frau, sie kann nicht da sein heute Abend. Ehrlich gesagt, will sie nicht hier sein. Sie weiß, was ich sage, ganz genau, was ich sage. Es ist nur, dass es schwer ist, wenn man es anhören muss. Aber selbst an der Front gibt es manche Lichtblicke. Ich werde nie vergessen, Joshua war in der vierten Klasse. Und bei uns gibt es eine Familientradition. In der vierten Klasse, beim Abschluss der Volksschule, laden wir die Klasse heim, zu uns nach Hause. Es gibt Würstelgrillen, es gibt selbstgemachtes amerikanisches Eis aus lauter Sahne und richtige Zutaten. Die Leute schmecken zum ersten Mal im Leben richtiges Eis. Ohne all diese Mittel da drinnen. Und Peggy war damals etwas entmutigt. Die Lehrerin sagte, sie entschuldigte sich eigentlich, sie sagte, sie war ein paar Monate lang krank und hätte eigentlich den Auftrag bekommen von den Eltern in der Klasse, dass sie Seminare organisieren, wo Peggy und ich zum Thema Kindererziehung sprechen. Denn man hat in St. Johann 6 Jahre lang uns für 2 erlebt an der Schule und war sehr von ihnen beeindruckt. Und ich sagte meiner Frau, wow, das ist fantastisch. Ist das nicht ermutigend, Peggy? Sie ließ sich etwa eine halbe Minute ermutigen und dann sagte, warte mal, Hans-Peter und Stefan waren noch nicht an der Schule. Aber es gibt Lichtblicke. Heute Abend will ich einige Prinzipien vorstellen, eigentlich eine Mischung aus Auslegung und Auslebung der Heiligen Schrift. Im Vorfeld dieser Prinzipien möchte ich aber zuerst über Gottes Zielsetzung in der Kindererziehung reden. Und selbst dann, wenn du nicht von der Bibel überzeugt bist, ich bitte dich heute Abend, dass du darüber nachdenkst, was dieses Buch zu diesem wichtigen Lebensbereich zu sagen hat. Wenn ich Zeugnis habe von meinem Leben, spreche heute Abend, erwarte ich ja nicht, dass alle Teilnehmer sofort überzeugt sind und wie Calvin Clones dann uns nachahmen. Aber überleg mal, was Gott sagt. Ihr habt hier Textunterlagen, wiederum heute Abend. Auf der rechten Seite die Bibelverse, die wesentlichen, die wir lesen heute Abend. Ich werde euch bitten, hin und wieder mit mir zu lesen. Zunächst einmal aus dem Epheserbrief des heiligen Paulus, Kapitel 6, Verse 1 bis 3. Und bitte entschuldigt mich, wenn ich mit meiner amerikanischen Weinflasche hier vorne trinke während des Vortrags. Mir ist sehr heißer und niemand ist da mit Tee und ich habe nur eine Cola kaufen können. Sei mir nicht böse, ich möchte nicht frech oder unhöflich sein. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, welches das erste Gebot mit Verheißung ist, auf das es dir wohl gehe und du lange lebst auf der Erde. Hier Paulus zitiert von den 10 Geboten. Und es geht aus dem Text hervor, dass Gottes Zielsetzung zunächst bei der Kindererziehung ist, dass die Kinder folgen. Dass die Kinder ihren Eltern gehorchen, dass sie in ihrer Beziehung, Kind und Eltern, etwas lernen vom Respekt für Autorität. Dass sie ihre Eltern in Ehren halten. Auf das es dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Beachte hier, dass Gottes Zielsetzung bei der Kindererziehung genau deine und meine entspricht. Er will, dass unsere Kinder ein gutes, genießbares, langes, sicheres Leben auf Erden hat. Und ich glaube, dass die Bereitschaft, den Eltern zu ehren und zu gehorchen, sich zu fügen unter der weisen Führung der Eltern, ein wesentlicher Beitrag dazu leistet. Dann die nächste Schrift, 2. Thessalonicher Brief, Timotheus Brief, Kapitel 3, Verse 14 bis 17. Hier schreibt Paulus an seinen geistigen Sohn Timotheus. Timotheus, bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Timotheus konnte zurückdenken an seine gläubige Mutter und seine gläubige Großmutter. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die vermögen, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift, das ist die Bibel, ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf das der Mensch Gottes reif sei, zu jedem guten Werk völlig zugerüstet. Wie wir gesehen haben, ist Gottes Wille, dass unsere Kinder lernen zu folgen, Autorität zu respektieren, auf das sie ein langes Leben und gutes Leben führen. Er will aber auch, dass die Kinder gerettet werden. Und das kann man in diesem Kontext vielleicht am besten damit erklären, dass die Kinder Gott persönlich kennenlernen. Dass sie eine Du-Beziehung mit Gott bekommen. Und dass sie nicht bloß religiöse Äußerlichkeiten kennenlernen im Laufe ihrer Kindheit, sondern die Wirklichkeit des Allmächtigen. Und das als Resultat der Wirkung des Wortes Gottes in einer guten Erziehung in ihrem Leben, sie reif sind, vorbereitet auf die wesentlichen Lebensaufgaben, die vor ihnen sind. Das ist in etwa die Zielsetzung Gottes. Ich will euch aber jetzt einige göttliche Prinzipien der Kindererziehung vorstellen. Nicht als Psychologe, nicht als Lebensberater, sondern als jemand, der Gott persönlich kennt und erlebt seit 20 Jahren, dass das, was er sagt über Kindererziehung, funktioniert. Ich war zunächst davon überzeugt, weil ich überzeugt war von der Treue und Wahrhaftigkeit Gottes. Habe aber in mein Leben dann wirklich feststellen können, dass diese Dinge stimmen. Das erste Prinzip heute Abend. Vergessen wir ja nicht, dass unser Kind ein Sünder ist. Wow, das ist radikal. Mein Kind ein Sünder? Deins vielleicht nicht. Meine sind alle Sünder, kann ich dir sagen. Laut der Bibel ist jedes Kind auf die Welt schuldlos gekommen. Kinder haben keine Schuld. Sie sind absolut schuldlos zur Welt gekommen. Aber jedes Kind hat eine natürliche Neigung zur Sünde von seinen Eltern geerbt. Von wem sonst? Unsere Sarah haben wir nie das Lügen beigebracht. Lügen war für sie so natürlich wie Stillen. Wir haben uns sehr einsetzen müssen, dass sie irgendwie einen Begriff für die Wahrheit kriegt. Das hat sie jetzt. Diese Erbsünde, wie manche Theologen das nennen, dieser Hang zur Sünde, kann von keiner Taufe weggenommen werden, wie manche Kirchen lehren. Das ist Unsinn. Ein Kind kommt zunächst, laut der Bibel, schuldlos ins Leben, hat keine Sünde, um wegzuwaschen. Und die Taufe macht keinen wesentlichen Unterschied oder keinen in der Beschaffenheit des Kindes. Die österreichischen Gefängnisse sind voll von getauften Leuten. Man musste fast fragen, hier nach der Erfahrung in Österreich, ob die christliche Taufe eine Voraussetzung ist, ins Gefängnis zu gehen. Das ändert nichts. Aber dieser Begriff Erbsünde ist sehr wichtig. Denn Sünde ist eine Wirklichkeit im Leben unserer Kinder. Die Minnesota Crime Commission, das ist ein Bundesstaat in den USA, ihre Behörde für Justiz, gab eine Broschüre aus. Ich möchte einen Auszug lesen. Jedes Baby beginnt das Leben als ein kleiner Barbar. Es ist völlig selbstsüchtig und ichbezogen. Es will, was es will, wann es will. Sein Flaschel, seine Mutters Aufmerksamkeit, das Spielzeug der Spielkameraden, seine Onkels Armbanduhr. Gönnen Sie seine Vergnügung nicht und es kocht vor lauter Zorn und Aggressivität, die dann mörderisch wären, wäre es nicht für seine Hilflosigkeit. Es ist in der Tat dreckig. Es hat keine Moral, keine Erkenntnis, keine Fähigkeiten. Das heißt, dass alle Kinder, nicht bloß gewisse Kinder, verbrecherisch zur Welt kommen, erlaubt man ihm sein Verbleib in der ich-bezogenen Welt, seiner frühen Kindheit. Bleiben seine impulsive Treiben ungezügelt, befriedigt man all seine Lust, so wächst jedes Kind ein Krimineller, ein Dieb, Killer, Vergewaltiger heran. Okay, können wir uns nicht mit der Ausdrucksweise dieses Broschüres identifizieren, ist eines klar. Die Erziehung ist ein Gegengewicht, eine Barriere zu dem natürlichen Hang eines Kindes. Wenn Kindererziehung tatsächlich Wildwuchs bedeutet, denn ein Kind wird sich überlassen und wird nicht richtig erzogen, es kann wirklich, wird wahrscheinlich katastrophal werden. So vergessen wir das nicht. Das müssen wir in Betracht ziehen. Es hilft nicht als Eltern, mit dieser wichtigen Aufgabe, mit rosa-roter Brillen an die Kindererziehung zu geben. Unsere Kinder haben ein Problem und unsere Aufgabe ist es, ihnen zu helfen. Das Problem ist eine Neigung zu Missetat, zu Sünde. Zweites Prinzip. Das kleine Lebewesen ahmt uns nach. Während meiner ersten Reise nach der Revolution nach Rumänien nie vergessen. Ich war eingeladen zu reden zu Pastoren und Ältesten von Gemeinden vom ganzen Land. Wenn man Französisch kann oder etwas Französisch versteht, versteht man ziemlich schnell Rumänisch. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich das verstanden habe, was Sie gefragt haben. Wie viele Kopien haben Sie? Ein Copy in Rumänisch ist ein Kind. Kinder sind Kopien. Und ich dachte, das ist wirklich wahr, wie Sie das Wort ableiten. Unsere Kinder ahmen uns nach. Die kleinen Affen äffen uns nach. Sie sind unsere Kopien. Ob wir es beabsichtigen oder nicht, stellen wir wesentliche Weichen für unsere Kinder, für ihr ganzes Leben in unserem Vorbild. Wir wollen, dass unsere Kinder nett und ausgeglichen reagieren, nicht wahr? Wäre das nicht schön? Wie man sagt hier, sie lande lieb. Ja, das will man. Aber wie leben wir ihnen das vor? Und wisst ihr, was so frustrierend ist? Das, was ich in meinen Kindern nicht ausstehen kann, sind meine Fehler. Sie sind ein Spiegel vor mir. Und sie zeigen mir, wie ich bin und wie meine Frau ist. Und diese Einzelheiten ist das, was ich nicht ertragen kann. Ja, frustrierend kann es sein. Aber was für ein Potenzial für das Gute in Kindererziehung. Wie wir lesen in Epheser 5, ihr habt es da. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe gleich, wie Christus uns geliebt hat. Christus, ich meine, man hat erst richtig Liebe verstanden, als Gott Mensch geworden ist in Christus. Und man hat in Menschengestalt gesehen, wie Gott ist und wie der Mensch sein soll. Man hat verkörpert gesehen, Barmherzigkeit und Liebe. Und Menschen haben, die seinen Lebenslauf gelesen haben, Menschen haben dann einen Begriff bekommen von Leben, wie es wirklich von Gott gemeint war. Sie sind Nachahmer Gottes geworden, denn sie sahen, wie Gott in Christus war. Auch kann es sein bei uns. In unserem Leben können unsere Kinder ablesen, was wir bei ihnen auch sehen wollen. Wir brauchen nur ein gutes Vorbild zu sein. Leichter gesagt als getan. Aber ein wichtiges Prinzip. Drittens, regen wir beim Kind Hunger an, den besten Weg einzuschlagen. Hier, Sprüche 22,6 habt ihr. Erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Dieses Wort in hebräischer Sprache, erziehen, ist ein Wort, das hat etwas zu tun mit Gaumen oder Zahnfleisch. Verwendet wird das Wort für die Zähmung eines wilden Pferdes durch einen Zaum in seinem Mund. Die hebräische Hebammen haben eine Paste aus zerquetschten Datteln gemacht und gesüßt. Und als Baby geboren wurde, haben sie sofort diese Dattelpaste gerieben auf seine Zahnfleisch. Und das Baby hat das erlebt. Und ging los auf die Mutterbrust wie ein Staubsauger. Und das war ihr Absicht. Das heißt, Durst anregen. Stimulieren. Zähmen. Unter Kontrolle bringen. Einen Durst für das Gute anregen. Wie? In erster Linie wiederum durch unser Vorbild. Durch ein verändertes Leben. Wisst ihr, meine Kinder erwarten von mir nicht Vollkommenheit. Diesen Wunsch haben sie längst aufgegeben. Was sie aber erwarten von mir, ist Transparenz. Und was sie erwarten von mir, ist, dass mein Leben sich verändert. Sie können Fortschritte sehen in meinem Leben, hoffentlich. Und das wissen sie zu schätzen. Wir können Durst für das Gute im Leben anregen durch gute Beziehungen und Kommunikation. Intakte Beziehungen mit unseren Kindern und wir können sie weiterführen auf den Weg des Guten. Viertens, lernen wir unser Kind kennen und handeln wir dementsprechend. Der gleiche Vers, erziehe den Knaben seinem Weg gemäß. Dieser hebräische Begriff Weg wird in dem Gartenbau verwendet für die Neigung eines Zweiges beim Obstbaum. Wenn der Obstgärtner seinen Baum trainieren will, formen will, dann muss er aufpassen, dass er die Zweige nicht bricht, dass er sie nicht zwingt in eine falsche Richtung. Man kann durch Erziehung auch beschädigen und brechen. Erziehe einen Kind seinen Weg gemäß, nach seiner Art. Dieses Wort wird im Alten Testament auch verwendet für den Weg einer Schlange in der Wüste, wie er dahin schlängelt, für den Weg eines jungen Mannes mit einem Mädchen, seine besondere Art, mit ihr umzugehen. Den Weg eines Adlers, wie er hochfliegt. Etwas, was charakteristisch ist von seinem Wesen, seiner Beschaffenheit, seiner Art, seine Eigenart. Und wenn ich sage zu Peggy, weißt du diese Stefan-Art? Sie weiß sofort, wovon ich rede. Ganz bestimmter Hang, ganz bestimmte Stärken und Schwächen, Wünsche und Träume. Und so Gott erwartet von uns, dass wir das Kind erziehen gemäß seinem Weg. Wer ist dieses kleine Lebewesen? Welchen positiven Hang hat er? Welche Schwächen? Welche Begabung steckt in ihm? Alle Kinder sind eben nicht gleich. Keine zwei Kinder sind gleich. Eine Frau hat ihrem Mann gesagt, ich verstehe es einfach nicht. Meine Eltern haben mich nie hauen müssen. Und dieses Kind von dir, das ist eine andere Sache. Naja. Das habe ich auch erlebt. Eine meiner Töchter ist sehr selbstbewusst. Der Polizist kam im Unterricht, in den Unterricht in die Volksschule, wollte diese Verkehrserziehung machen. Sie hat den Unterricht an sich gerissen. Sie hat einfach ein Interview mit ihm gemacht. Herr Polizist, hast Kinder? Wie viele hast leicht? Wie heißen sie? Wo wohnst du? Ihre Schwester kam 2 Jahre jünger. Bei uns tatsächlich geht's bald alle Jahre wieder oder ist gegangen. Naja, sehr schüchtern, sehr unsicher. Ein Colvin-Sohn hat sehr starke Überzeugungen, wie ich gesagt habe gestern Abend. Er hat für meine Begriffe, eine ausgezeichnete Lesemeinung letzte Woche gehabt in der Salzburger Nachrichten. Er hat starke Überzeugungen. Einer seiner Professor macht ein ziemlich unsittliches Unterricht. Er hat sie unter 4 Augen ist mit ihr gegangen und hat mit ihr gesprochen über ihren Unterricht. Auf einer Reise nach Rom, ein Professor hat mit den Buben geredet, gehen wir in den Puff oder sowas. Oder gesagt, wenn sie etwas Gescheites erfahren, dann sie sollen ihm Bescheid sagen. Mein Sohn hat vor anderen Lehrkräften gesagt, wie Sie reden, Herr Professor, ist unter meinem Niveau und eigentlich unter Ihrem mit Ihrer Aufgabe. Hören Sie jetzt auf. Ja, das ist ein Sohn. Der andere Sohn, der nächste, der schämt sich, wenn ein Freund dabei ist, wenn wir ein Tischgebet sprechen. Sieh, der eine Sohn ist ein Thermostat und der andere ist ein Thermometer. Und wenn man das nicht erkennt, dass der eine kommt in ein Zimmer und durch ihn gibt es Auswirkungen in der Gesellschaft oder in der Gemeinschaft und der andere passt sich eher an, erkennt man den Unterschied nicht. Macht man Gleichmacherei bei der Kindererziehung und alles geht daneben. Einer unserer Buben wäre bereit, Thomas Muster herauszufordern. Aber der bessere Tennisspieler braucht viel Zuwendung, bevor er spielt. Vor seinem ersten Turnier, eigentlich erste Turnier, ist er gescheitert. Er sollte spielen und da ging er an den Spielplatz und er hielt es nicht aus. Er schrie ein bisschen laut. Und dann verschwand. Ich dachte, ja, was ist hier los? Vor dem nächsten Turnier, vor seinem eigentlichen ersten, war Papa im Bett mit ihm für etwa eine Stunde. Ich lag neben ihm im Bett, redete mit ihm über seine Fähigkeiten, über verschiedene Dinge, die ihm wichtig waren. Und in der Kraft dieses Gespräches stand er auf, ging auf den Platz und gewann den Spiel. Kinder sind anders. Und welche Konsequenzen ziehen wir dann daraus? Zunächst einmal ist es sehr wichtig, dass wir erkennen, dass eine Erziehung seinem Weg entsprechend stattfinden muss. Zweitens, wir hören auf, ein Kind mit seinen Geschwistern zu vergleichen. Das ist sehr schlecht. Einer meiner Buben sagte, Jennifer und Joshua, sie machten ihre Hausaufgaben immer selbstständig. Was soll das? Ich bin nicht Jennifer und Joshua. Und ich sagte, du hast vollkommen recht. Vollkommen recht. Mir tut's leid, dass ich dich mit ihnen vergleiche. Aber wir müssen trotzdem reden über Hausaufgaben machen. Okay? Drittens, Kinder müssen unsere Erwartungen nicht entsprechen. Ist Papa Fußballvereins Obmann? Dann, wenn Baby nach Hause kommt, von der Wochenstation, wahrscheinlich in der Wiege, dann liegt ein Fußball. Toll, wenn er in Fußstapfen seines Vaters nachfolgt. Wenn aber nicht, wenn er eher Musiker ist, musste man wirklich aufpassen, dass man nicht mit Erwartungen an den Sohn und mit der Lust danach, Erfolg zu haben in dem Sohn, dass man ihn nicht kaputt macht. Oh, wie wichtig ist es, Kinder zu loben in dem, was sie gut tun, egal, ob das unsere Ziele für sie entspricht oder nicht. Denk an einen jungen Mann, der spielte in amerikanischen Football in der Verteidigung und auf der vorderste Linie. Das ist eine sehr harte Aufgabe und sehr undankbar. Man wird nie gelobt für diesen Spiel, nur wenn man die Punkte macht oder die große Spiele. Aber dieser junge Mann an dieser Stelle war der Spieler des Abends in einem wichtigen Spiel. Nach dem Spiel redete er mit seinem Vater und er hat seine Trophäe gehabt und es war wirklich gewaltig, dass er das gewonnen hat. Und der Vater sagt, ja, aber du hast heute Abend drei Fehler gemacht. Ja, drei Fehler gemacht. Und was wird er, woran wird er sich erinnern nach diesem Triumph? Wenn wir sensibel sind und die Eigenart unseres Kindes erkennen, dann werden wir das Kind helfen können. Wenn aber nicht, dann können wir es nicht helfen, das zu werden, wozu der Herr es schuf. Traurig genug, unsere unbeholfene Art bei der Kindererziehung wird von unseren Kindern sofort durchschaut. Und ihre Reaktion in Teenagerjahren oder vielleicht sogar vorher, der versteht mich nicht, sie versteht mich nicht. Entfremdung entsteht, wir verlieren den Draht zum Kind. Erkennen wir die Eigenart des Kindes, ziehen wir seine Entwicklungsphase in Betracht, seine Laune, seine Verfassung, ja das. Oder ist es so, dass du nie launisch bist? Nie in schlechter Verfassung. Dass es nie notwendig ist, dass man ein bisschen sorgfältiger mit dir umgeht. Das ist nicht der Fall, oder? Wenn schon, dann muss man mit dieser Erkenntnis an die Kindererziehung gehen. Es gibt zwei Arten der Medizin. Vorbeugung und Heilung durch medizinische Eingriff. Ich glaube, dass bei der Kindererziehung man musste irgendwie diese erste Art mehr betonen. Und so, ich möchte empfehlen, was uns sehr wichtig ist, eine starke Beziehung zu unserem Kind aufzubauen. Das beginnt mit Augenkontakt und Körperkontakt. Vor kurzem waren wir beim Café Sonntag Nachmittag. Meine Tochter Jennifer kommt in die Küche und sitzt auf meinem Schoß. Es war eine andere Familie da und die Ehefrau, die Mutter sagt, mei, Ich hoffe, dass meine Tochter kommt und sitzt auf dem Schoß meines Mannes, wenn sie 20 Jahre alt ist. Und lustig, ein paar Minuten nachher kam der Joshua, 1,95 Meter groß, Schuhgröße 48, mit seinem 85 Kilo, und er saß auf meinem Schoß. Ja, sie bewunderten ihn, sie hätten mich bewundern sollen. Meine Güte, das ist... Ich hatte es ziemlich eilig heute Nachmittag. Meine Sekretärin war bei mir. Wir haben versucht, viel zu erledigen, aber ich fand es wichtig, 20 Minuten frei zu nehmen, auf den Tennisplatz zu gehen, wo ein Kind Tennis gespielt hat. Einfach zu schauen, wie es ihm geht. Ein anderer hat Turnier gehabt heute, hat einen Spiel gewonnen, einen Spiel verloren. Und so, bevor ich hier gekommen bin, bin ich da gesessen in Sakko und schöne Hose auf dem schmutzigen Gehsteig mit meinem Sohn und habe mit ihm geredet über den Verlauf des Tages. Mit meinem Arm um ihn. Ich kämpfe sehr um die Beziehung mit ihm. 13 Jahre alt wurde er heute. Und seine Klasse, sagt der Klassenvorstand, ist die schlimmste Klasse, die sie in ihrer circa 30 Jahre als Lehrer erlebt hat. Oh, wie wichtig ist es, eine Beziehung aufzubauen. Sagen wir unserem Kind, dass wir es lieben. Als Joshua klein war, ich habe Joshua immer wieder erwähnt, das ist diese Kleine hier, als ihr etwa in der Größe war, habe ich mein Büro gehabt am Obergeschoss in unserem Haus in St. Johannes. Es war so heiß an einem Sommertag, finster offen, aber ich habe da drinnen wirklich gebraten. Und er hat einen kleinen Traktor gehabt, das die Ölkanne brauchte. Aber wir haben das nie geölt, denn wir wussten immer, wo er war. Quietsch, 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 quietsch. Dann weiß man ungefähr, wo er ist in der Straße. Aber du versuchst zu arbeiten nach bestem Wissen und Gewissen und dann quietsch, 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 quietsch. Das ging mir so an die Nerven, dass ich gerufen habe, mit ganz arger Stimme aus dem Fenster, Joshua! Er sagt, ganz lieb im Pongauer Dialekt, was? Schau runter, du Kerl, ich hab dich furchtbar lieb. Oh, der ist davon gequietscht. Aber wurde mir zu viel. Quietsch, 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 quietsch. Joshua! Was, Papa? Ich hab dich furchtbar lieb. Dreimal, glaube ich, ist das passiert und dann habe ich aufgegeben. Ich wollte einen Besuch machen in Nachbardorf in Bischofshofen. Er fragte, ob er mitfahren kann. Wir waren in der Rexkurve da in Mittelberghütten. Ich habe fast einen Unfall gebaut, als er sagte, Papa, und weißt du, was ich werden will? Wenn ich ein Mann bin, sagte, was, Josh? Er sagte, ich möchte genau wie du sein. Ich möchte gehorchen Gott. Und ich möchte ein gläubiger Jäger sein. Papa, ich möchte genau wie du sein. Seht ihr den Zusammenhang? Joshua, ich hab dich furchtbar lieb. Papa, ich möchte sein wie du. Wir haben das probiert mit Susannes Traktor. Das ist nicht gegangen. Die Frau Doktor von gegenüber kam mit der Ölkanne. Und der Fall war erledigt. Stefans Uhr war einmal kaputt. Ich habe versprochen, das nehme ich zur Uhrmacher. Das machen wir. Und ich habe es vergessen und habe es vergessen. Und dann auf einmal kam der Alarmzeichen, als er ein Tennismatch verlor, den er hätte nicht verlieren müssen, und ganz arg reagiert hat auf dem Tennisplatz. Ich habe ihn fast nach Hause einfach zitiert. Als wir dort gesprochen haben, dann ging ich zu ihm ins Bett und wir haben gesprochen, redeten eine halbe Stunde und dann kam es heraus. Aber Papa, du hast mir versprochen. Ich glaube, wenn man die notwendige Zeit nicht nimmt, so zu reden mit den Kindern, so viel staut sich auf und entfremdet uns schließlich von ihnen. Je kleiner das Kind ist, desto häufiger braucht es Zeit. Aber die Zeiten können sehr kurz sein. Sarah ist restlos begeistert, wenn wir eine Wanderung machen. Die Wanderung ist bloß 300 Meter. Zu einem Hochstand von einem Jäger. Und dort sitzen wir in der Sonne, wir lesen was, wir packen unser Picknick aus und gehen 300 Meter zurück. Ihr kommt nicht vor, dass es eine sehr kurze Wanderung ist. Sie braucht öfters Zeit, aber kurz. Die älteren Kinder brauchen Zeit seltener, aber du kannst nicht in ein paar Minuten alles erledigen. Sie brauchen länger Zeit von uns. Warum ist eine starke Beziehung so wichtig in Kindererziehung? Wenn du alles sonst vergisst heute Abend, vergiss dieses nicht. Ein Kind bringt es sehr schwer über sein Herz, dich zu verletzen und gegen dich zu rebellieren, wenn du eine starke persönliche Beziehung mit ihm hast. Das ist ein Schutz in dieser gefährlichen Welt. Traurig aber wahr, ich glaube, dass der Großteil der Kinder, die heute in den Schulen sind, haben stärkere Beziehungen zu Mitschülern als zu ihren Eltern. Und dann wird der Druck der Freundeskreises ganz gefährlich. Es war so in meinem Leben. Zweitens, dort wo korrigierende Maßnahmen, Züchtigung oder verschiedene Maßnahmen fehlschlagen, ist es häufig deswegen, weil man versäumte es, eine starke Beziehung aufrechtzuerhalten. Ich finde, dass der medizinische Eingriff funktioniert am besten, wo vorbeugendes Medizin praktiziert wurde. Sagen wir es anders. Spielst du nicht mit deinem Kind, dann darfst du es nicht korrigieren. Du hast jegliche Grundlage irgendwie verspielt, um etwas bei dem Kind Positives zu bewirken. Kurz und bündig gesagt, so wie in biblischem Christentum, so in der Kindererziehung, der Hauptmotivationsfaktor ist Liebe. Das ist der stärkste Tabak. Liebe. Ich diene Gott nicht, weil ich meine, dass er mir morgen mit einem Blitzschlag gebratenen Speck gleich macht. Wirklich nicht. Ich diene Gott über Jahre hinweg, weil ich ihn liebe. Und ich liebe ihn, weil ich so beeindruckt bin von seinem Wesen und seiner Fürsorge für mich. So ist es in der Kindererziehung. Sechstens, meine Güte, ich muss jetzt still reden, ich bin so im Verzug. Ich rede so schnell wie ich kann, aber ihr horcht einfach so langsam zu. Sorgen wir dafür, dass Kommunikation aufrecht erhalten wird. Die Wichtigkeit offener Kommunikation kann man nicht überschätzen. Hier hat Frau Colvin große Fähigkeiten. Mit drei Colvin-Kindern im Gymnasium in Salzburg an der Lehnerbrücke. Mit einem Stundenplan, der offenbar zugunsten der Lehrkräfte und nicht der Fahrschüler gemacht wurde. Ich kenne andere Leute mit Kindern in anderen Gymnasien und niemand mit annähernd die große Mittagspausen, die wir haben. Bis 4 Stunden geht es und manchmal länger. Mit Kindern herumkugeln in der Stadt, dann musst du wissen, mit wem sie spielen und was sie tun. Und das ohne die Atmosphäre vom Polizeistaat. Das wäre tödlich. Ohne dass sofort Zensur da ist. Kinder dürfen nicht verworfen werden wegen einer Meinungsverschiedenheit im Gespräch oder unter dem Bann gestreckt werden wegen blöden Geschmack bei Musi oder Mode. Man muss mit ihnen reden können. Das heißt nicht, dass sie alles haben und tun, was sie glauben, das wäre wirklich gefährlich. Aber man muss sprechen können in einer Atmosphäre, wo Freiräume da sind, wo
wo irgendwie die Grenzen ein bisschen sich dehnen, wo es elastisch ist in der Beziehung. Man muss mit ihnen reden können über Aktivitäten und Auswahl von Freunden. Und man muss Vertrauen aussprechen. Siebtens, seien wir bereit, positive Gründe für unsere Behauptungen anzuführen. Als ich in der Oberschule war, wollte ich tanzen gehen mit einigen Freunden. Meine Eltern haben gesagt, nein. Das konnte ich nicht verstehen. Ich verstand das erst Jahre später, wirklich, als ich die Situation mit Erwachsenen verstand, analysiert habe. Dort war ein Umschlagplatz von Drogen. Dort war wirklich eine große Sauferei zu finden. Aber meine Eltern haben das nicht gesagt. Einfach Verbot. Batsch, elterliche Autorität. Da gehst du nicht hin. Es wäre wirklich gut, wenn sie das mir mitgeteilt haben, hätten, wie sie denken. Ich habe vor kurzem ein Gespräch mit unserem Arzt in Jürgen geführt. Musik ist aus seinem Zimmer gekommen. Und ich kenne, mein Nachteil ist, dass ich Englisch verstehe recht gut. Und ich weiß, was für ein Chaos da gesungen wird. Und ich ging zu ihm und ich sagte, schau mal, Josh, was du anhörst, ist deine Sache. Und ich verbiete es nicht. Du bist alt genug, deine Musik selber auszuwählen. Aber neben dir wohnen ein 12-Jähriger und ein 14-Jähriger. Ich bitte dich, hör denn die Texte an. Ob das deine Lebenshaltung ist, ob du deine Brüder damit konfrontieren wirst in diesem Alter. Der Kerl hat seine ganze CDs durchgeschaut und dann habe ich jetzt Stücke von CDs gefunden, die er zerrissen hat. Ich sagte, du, warum hast du sie nicht verkauft? Er sagte, naja, ich habe nicht dran gedacht. Aber irgendwie hat man mit ihm reden können. Ich habe ihm die Entscheidung überlassen. Ich habe einfach versucht, mit ihm die Entscheidung zu analysieren. Hör gut zu. Und gib Gründe für deine Meinung. Acht. Vor einigen Jahren war es wirklich lustig. Wir haben immer Fußball gespielt, drüben beim Tennisplatz. Wir wohnen gleich neben dem Tennisplatz. Es gab eine schöne Wiese zum Fußballspielen. Und ich habe immer mit meinen Buben Fußball gespielt. Und auf einmal schaue ich draußen aus einem bestimmten Zimmer in meinem Haus und da stehen Geometerpflöcke überall. Die haben das vermessen und wollten etwas da bauen. Und ich dachte, wenn ich ein Bub wäre, würde ich warten bis Eintreffen der Dunkelheit und die Pflöcke wären weg. Am nächsten Tag gehe ich zurück in das Zimmer, das ich mehrmals täglich besuche, schaue auf das gleiche Fenster und die Pflöcke sind weg. Ich habe eine Bemerkung darüber gemacht, zu Mittag, beim Mittagstisch. Hans-Peter hat Stefan einen Ellbogen gegeben, beide haben begonnen zu lachen. Ihr habt die Pflöcke entfernt, oder?
Ja.
Wir sehen Blödsinn. Wir spielen da drüben Fußball, können nicht mit den blöden Pflöcken spielen. Und der blöde Bürgermeister möchte da etwas bauen. Naja, sagt, weißt du, wie viel die Geometerstunde kostet? Na? Wir gehen auf zum Bürgermeister.
Was?
Das ist doppelt gefährlich in unserem Fall, denn der Bürgermeister ist nicht nur Bürgermeister, sondern Jandinger vom Nachbardorf. Na, sagte Stefan, ich komme nicht nach Hause von der Schule. Ich habe den Bürgermeister angerufen, wir sind dann aufgegangen am Freitagnachmittag. Der Hans-Peter sitzt da oben im Ledersessel und unterrichtet den Bürgermeister über Kommunalpolitik. Der hat kein Haar an ihn gelassen. Der Bürgermeister hat auch zugehört. Stefan verkroch sich in seinen Sessel. Und dann durfte der Bürgermeister zu Wort kommen.
Und er unterrichtete uns über Gemeinsinn, über das, was dort geplant wurde, über wie viel das kostet und alles. Und es war eine tolle Lektion für unsere Buben. Sie haben an dem Tag gelernt, etwas über gerade stehen, mannhaft sein, Verantwortung übernehmen. Seht ihr, ich habe sie dabei ertappt, beim Zuschauen, als andere Nachbarkinder die Fenster von einem alten Käserei, das eh abgerissen wurde, ausgeschlagen haben. Und ich wusste, es hat meinen Buben gejuckt, ein bisschen mitzumischen. Sie haben es nicht getan, aber das habe ich ablesen können. Und das sind Anlässe im Leben von einem Buben, die wichtig sind. Wie stehe ich zu dem Besitz von anderen Leuten? Stehe ich gerade, wenn ich einen Fehler mache und so weiter? So, der Bürgermeister hat gesagt, na ja, Herr Colvin, ich hoffe, dass es nichts kostet. Ich sagte, wenden Sie, Sie können sich an mich wenden, wenn es was kostet. Und wir sind gegangen. Am Abend war ich wiederum in das bestimmte Zimmer, in dem ich einige Mal am Tag bin, schaue aus dem Fenster und was sehe ich? Der Bürgermeister hat alle Löcher in Dunkelheit gesucht und die Pflöcke wieder eingesetzt. Fand ich toll. Aber am tollsten, dass meine Buben was lernen durften. Wir wollen, dass unsere Kinder fleißig sind und ehrlich. Unsere Schüler werden für blöd gehalten, wenn sie nicht schwindeln. Eine Professorin meines Sohnes hat eine blöde Bemerkung gemacht über ihn, denn er schwindelt nicht. Aber wo lernen Kinder sonst diese Werte? Respekt für Autorität. Wäre das nicht eine wichtige Lektion? Wie bringst du das einem Kind bei? Pass auf, wie du redest über die Lehrer der Kinder. Die kommen nach Hause, und manche Lehrer sind wirklich Hunde. Die gehören irgendwo anders. Ich weiß nicht, ich glaube bei manchen, sie wissen nicht sonst, was sie tun sollen, sie werden Lehrer. Mein Sohn hat der höchste Lob, den er je ausgesprochen hat von einem Lehrer, war das. Fred, Daddy, der ist so ein guter Lehrer. Chemieprofessor. Er könnte es wahrscheinlich schaffen in der Wirtschaft. Höchste Lob. Okay, wie reagierst du am Tisch, am Abend, beim Abendbrot, wenn es so zugeht? Ja, der Professor so-und-so ist eher Dodel. Oder was hat der Dodel wiederum gesagt? Oder wenn sie nur reden mit Nachnamen und zeigen keinen Respekt für die Lehrer, wie reagierst du? Da bringst du mittels deines Vorbildes bei, wie sie gegenüber Autorität auftreten. Naja, wir haben so viele Möglichkeiten, unseren Kindern zu helfen, die wir manchmal übersehen, denn wir sind nicht so, ja, denn wir sind nicht darauf bedacht. Neuntens, Kindererziehung gedeiht am besten in einer positiven Atmosphäre. Biblisches Christentum, ich muss das immer wieder betonen, denn nicht alles, was man um sich wahrnimmt, ist biblisches Christentum. Biblisches Christentum ist nicht eine schwere Morallehre. Das Christenleben ist eine Beziehung mit Gott und soll genossen, nicht ertragen werden. Die Botschaft des Neuen Testaments ist Befreiung in Christus. Nicht gekettet sein an eine Menge von Regeln. Und manchmal als Eltern stehen wir unter dem Druck unserer Aufgaben. Wir werden ungeduldig, wir haben einen scharfen Ton. Und dann kommen wir drauf, dass der Ton unserer Kinder stimmt nicht. Ich glaube, es ist wirklich wichtig, darauf zu achten, in welcher Atmosphäre die Kinder aufwachsen. Ich habe Freunde in Amerika, die waren früher in Deutschland, in ihrem großen Haus in Seattle. Es ist ein großes Schild da vorne, steht Stroms Nestwärme. So heißt ihr Haus. Und so ist ihr Haus. Wie ein warmes Nest. Ihr vier Buben, vier vorbildliche Kerle. Der letzte macht dieses Jahr an der Uni fertig. So will ich es haben in unserer Familie. Colvins Nestwärme. Und schließlich. Das Zeichen, dass es uns wirklich um das Wohl des Kindes geht,
ist liebevolle Korrektur. Wir dürfen uns nicht davor scheuen. Hebräerbrief. Mein Sohn, verachte nicht die Züchtigung des Herrn, noch ermatte, wenn du von ihm gestraft bist, denn wenn der Herr liebt, den züchtigt er. Alle Züchtigung aber scheint für die Gegenwart nicht ein Gegenstand der Freude, sondern der Traurigkeit zu sein. Hiernach aber gibt sie die friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Fragte ich heute Abend, wie viele von euch züchtigen eure Kinder? Würden wahrscheinlich weniges zugeben. Und manche würden sagen, was? Ich schlage meine Kinder nicht. Ich rede nicht davon, ob du deine Kinder schlägst. Aber in Wirklichkeit, Leute, die so erhaben reden, ich schlage meine Kinder nicht. Hin und wieder brennen die Sicherungen durch. Sie fliegen aus dem Häusl. Und das Kind bekommt eine gesunde Ohrfeige. Naja, ich rede nicht von Kinderschlagen, ja nicht ein Kind ein Ohrfeige geben. Bei Kleinkindern haben wir das praktiziert, ein angemessenes Klopfen mit einem Kochlöffel und entsprechend deren Alter und so weiter. Und das nie in Zorn. Zum Beispiel, als meine Kinder etwas angestellt haben, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich zornig oder ungeduldig bin, dann züchtige ich das Kind überhaupt nicht. Denn Züchtigung hat nicht den Sinn, dass ich mich irgendwie abreagiere oder dass ich irgendwie eine Steigerung von meinem scharfen Ton habe. Bei älteren Kindern sind andere Maßnahmen erforderlich. Mir geht es nicht darum, überhaupt darüber zu reden oder jemanden dazu zu bewegen, ein kleines Kind oder ein Kind zu züchtigen. Aber ich habe erfahren, dass die Kinder das verstehen können. Eine Freundin von uns, eine Universitätsprofessorin in Deutschland, eine Psychologin, sie sagte aber, Fred, ich züchtige meine Kinder nicht, denn sie verstehen das nicht. Ich verwende psychologische Methoden. Ich dachte, ja, wenn ein Kind nicht versteht den Nervenpfad zwischen seinem Hinten und seinem Hirn, wie soll er dann Psychologie und die Raffinesse von einer Universitätsprofessorin verstehen? Meine Kinder verstehen sehr gut. Professor Howard Hendricks, Mann, von dem ich viel gelernt habe durch seine Bücher, redet von Dingen, die man niemals, niemals, naja, fast nie tun soll. Zunächst einmal nicht drohen. Damit verspielst du deine eigene Autorität. Denn wenn du drohst, wenn du das tust, dann werde ich das tun. Tust du das? Ich habe ein kleines Kind erlebt, der schaut eine Pfütze an, Wasserlake, und die Mutter sagt, du überlegst es nicht einmal. Wenn du das tust, dann gehst du ins Bett ohne dein Abendbrot. Ha! Das ist nicht blöd. Er weiß, dass er sein Abendbrot kriegt, so oder so. Und durch Drohen decimiert sie nur ihre Autorität. Nicht bestechen. Verhandeln mag dich immer zum Verlierer. Belohnung ist gut. Besonders wenn Kinder Geld verdienen können und ein Verhältnis haben zwischen Leistung und Ertrag. Aber nicht bestechen. Nicht aus dem Häusl geraten, Nummer 3. Es ist eine deutliche Darstellung mangelnder Selbstbeherrschung. Nicht verweigern, eine Erklärung abzugeben, denn die Kinder werden anderswo ihre Erklärung finden und du bleibst draußen. Wo hast du übrigens erfahren von Sexualität? Ich? Auf dem Schulhof natürlich. Meine Eltern redeten von Patty, als es längst über diese Grenze hinaus war in meinem Leben. Sarkasmus nicht verwenden und das Kind nie in Verlegenheit bringen, der schnellste Weg, eine Beziehung zu demolieren. Ich werde nie vergessen, wir schauten als Familie einen Spielfilm an bei Verwandten. Es handelte sich um die Nachkriegszeit in Berlin. Die amerikanischen Soldaten haben sich belustigt mit Prostituierten. Und einer hat sich in eine verliebt natürlich und wollte sie zurück nach Hause, nach Amerika bringen. Ich habe das ganz nicht verstanden. Und dort in ihr Pass stand beim Zoll in großen roten Buchstaben abgedruckt, Prostituierte. So ich schaue da, Papa, was ist ein Prostituierte? Er sagte, gib Ruhe. Vor den ganzen Tanten und Onkeln, gell? Prostituierte, was ist das? Papa, shut up! Würde jemand hier mir sagen, was eine Prostituierte ist? Wow! Der stellte mich bloß. Wenn Hure da gestanden wäre, das hätte ich gewusst. Aber am Schulhof spricht man nicht von Prostituierte. Und er machte mich zur Schnecke vor der ganzen Familie. Das trage ich ihm nicht nach. Aber ich habe es nicht vergessen. Die Tatsache, dass ich es nie vergessen habe, soll lehrreich sein. Stell die Kinder nicht bloß. Verlegenheit ist keine richtige Erziehungsmethode. Eigentlich die Bibel verbietet das. Sie sagt, wie auf euer Blatt steht, und ihr Väter, notice die Väter werden hier angesprochen, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn auf. Schließlich, mache die Träume des Kindes nicht zunichte, das ist wirklich dein Ticket zur Generationskonflikt. Wenn man redet über Züchtigung, sollte man etwas sagen über die Steigerungen der Züchtigung. Ich nenne das Auge, Stimme, Hand oder andere Maßnahmen. Der Herr redet zu uns in Psalm 32, ich will dich unterweisen und dich den Weg lehren, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend will ich dir raten. Seid nicht wie ein Ross, wie ein Maultier, das keinen Verstand hat, mit Zaum und Zügel ihren Schmuck musst du sie bändigen, sonst nahen sie dir nicht. Gott will seine Kinder mit seinem Augen führen. Wie geht das? In der Familie ist es so, wenn meine Kinder wissen, was ihre Grenzen sind, was erlaubt ist, was ist akzeptabel, was nicht, dann kann ich mit meinen Augen sie führen. Brauchst nur einen Blick schießen. Und wenn sie wissen, was die Grenzen sind, das sollte reichen. Reicht häufig. Als Daniel jünger war und wollte etwas tun, was er wusste, er nicht tun durfte, schloss er seine Augen und tat es. In der Annahme, dass wir nichts sehen. Früher oder später kam er drauf, das funktioniert nicht. Reagieren Sie nicht aufs Auge, auf den Blick, dann setzen wir die Stimme ein. Und jetzt möchte ich dich fragen, wie laut willst du schreien? Das bestimmt nicht das Kind. Das bestimmst du. Einmal hat Peggy Joshua gefragt, Josh, wie oft habe ich dir gesagt, du darfst das nicht tun, heute Abend? Der Fünfjährige hat so getan. Fünfmal. Wow, haben wir gedacht. Einmal habe ich ihm gesagt, deine Mutter rief dich zum Tisch, nimm Platz. Er hat nicht Platz genommen. Sagte der, das Essen steht auf dem Tisch, nimm Platz. Der hat nicht Platz genommen. Ich sagte, junger Mann, ich sage es jetzt zum letzten Mal, nimm Platz. Er schaute mich an und sagte, äußerlich sitze ich, innerlich stehe ich. Sagte, mir ist wurscht, wo dein innerlich ist. Dein Hinten muss auf dem Sessel kleben. Und er muss lernen. Aber du kannst es nochmals mit der Stimme machen. Ich sage dir abermals, nimm Platz. Aber dann bist du selber schuld. Ein Erlebnis aus der Nachbarschaft. Hört man weit weg. Ernsti. Dann die Tonlage wird immer höher und lauter. Ja, schau, was der sitzt, der Ernst, und spielt mit unseren Kindern in Steinkasten. Ernst! Dann sagt der Kleine, jetzt ist so weit. Jetzt wird's ernst. Aber wie ist es so ernst geworden? Wie kommt es zu solchen Zungen? Geißelungen. Es ist eine Gewohnheit. Ein Kind hat längst heraus, wie weit es gehen kann. Und so weit geht es bestimmt. Aber manchmal kennen sich die Kinder doch nicht aus. Sie gehen sehr weit und sie sind gewohnt, sehr weit zu gehen. Und auf einmal, unvermittelt, ohne Warnung und ohne ihrerseits offene Provokation, fliegt Mama aus dem Heisel, fliegt über ihn her, reißt sein Ohrwastel oder sein Haar. Wieso das? Ganz befremdet. Und er wird unsicher. Wisst ihr, die Grenzen in der Kindererziehung geben Sicherheit für das Kind. Es weiß, es darf so weit. Es weiß, es darf nicht weiter. Wenn die Grenzen irgendwie der Laune der Erziehungsberechtigten unterworfen sind, dann das Kind kennt sich nicht aus. Naja. Die Wahl, vor der wir stehen, ist entweder eine angemessene, konsequente Reaktion, andernfalls reißen sich einmal alle Stricke und die Willkür und Laune bestimmen. Etwas über Zurechtweisung in der Öffentlichkeit, das ist ganz schwierig. Man möchte hinter verschlossenen Türen das machen, und das ist, wo es gehört. Man sollte nie ein Kind züchtigen vor anderen Kindern, vor anderen Menschen. Man sollte am liebsten auch die Konfrontation, wenn es geht, abschirmen, wo das Kind wirklich sich ausreden kann und nicht irgendwie in Verlegenheit kommt. Kommt ein Kind aber darauf, dass wenn es in der Öffentlichkeit ist, ist schon Zeit, gell? Dann dreht es einen Film. Aus dem Grund sind die Süßigkeiten immer dort bei der Kasse in den Lebensmittelgeschäften. Denn sie wissen, jetzt ist das Kind draußen und jetzt gibt es Umsatz. Wenn du sagst, wenn wir nach Hause kommen, werden wir drüber reden, dann bitte, wenn du nach Hause kommst, dann bitte halt dein Wort. Wenn man unbedingt etwas mit einem Kleinkind tun muss in der Öffentlichkeit, zeige ich euch was. Hermann, komm hier. Hier. Es gibt hier einen Muskel, gerade hier, kannst das Kind gar nicht verletzen. Wenn du aber mit ein bisschen Druck so hältst, spürst du das?
Ja.
Siehst du überhaupt nichts. Aber dann das Kind, es braucht es nicht hart tun. Aber damit das Kind überlegt, oh, geht's so weiter, oder? Ja, okay, Papa. Warum? Weil Konsequenz unheimlich wichtig ist. Ich muss ehrlich sagen, je kleiner unsere Kinder, desto Probleme haben wir jetzt erlebt mit den 8 Colvins. Aus diesem Grund, als wir junge waren, haben wir viel mehr Energie. Und man war viel konsequenter. Jetzt, der Park ist nebenbei, es gibt andere Kinder und auch schlechte Einflüsse. Es gibt aber auch weniger Energie und mehr Kinder, die man irgendwie im Visier haben muss. Was wir bestätigen müssen zu unserer eigenen Trauer, ist, dass wir nicht so konsequent gewesen sind bei den Kleinen als bei den Großen. Und wir versuchen, danach zu kommen. Diesen langatmigen Vortrag, ich habe meine Zeit schon 17 Minuten überzogen, hätte man in ein paar Begriffen zusammenfassen können. Sie sind Erkenntnis des Kindes. Erkenne den Weg deines Kindes. Zweitens, die unerhörte Macht des Vorbildes in der Erziehung. Drittens, die Notwendigkeit der Konsequenz. Und viertens, das Um und Auf in der Erziehung ist Liebe. Vergiss alles sonst. Vergiss nicht diese Spannung. Konsequenz und Liebe. Liebe ohne Konsequenz ist Toleranz. Klingt großartig, wir Humanisten. In der Kindererziehung kann es wirklich zu Auswüchsen führen. Konsequenz ohne Liebe erzeugt Härte, Unsicherheit seitens des Kindes und so weiter. Mein Vortrag, Kindererziehung leicht gemacht? Nein. Meldungen von der Front. Peggy und ich sind manchmal entmutigt, besonders wenn wir sehen und verstehen, dass Fehlentwicklungen vorhanden sind, aber wir geben nicht auf. Und im Großen und Ganzen geht's. Unser letztes Wort an euch, gibt's nicht auf.